Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Max?
Julius.
Hinter den Headlines, Folge Nummer 3. Und zum ersten Mal dürfen wir auch einen dritten Namen sagen. Also wir haben natürlich viele Namen vorher schon gesagt, aber diesmal ist jemand bei uns. Jan.
Hallo.
Hi, Jan. Jan ist Landeskorrespondent der MZ in Magdeburg.
Einer der zwei besten Landeskorrespondenten, die man sich vorstellen kann, würde ich sagen.
Genau, dazu muss man sagen, wir haben zwei, nämlich Hagen Eichler und Jan Schumann. Jan ist bei uns aus einem aktuellen Anlass sozusagen, denn in Halle findet Mitte April ein Prozess statt, den Jan begleiten wird. Vielleicht kannst du dazu einfach mal ganz kurz ein bisschen was erzählen, worum geht's da und vor allen Dingen, wer ist da vor Gericht?
Ja, vor Gericht steht der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke, der gleichzeitig auch Fraktionschef dort im Landtag ist. Björn Höcke möchte ja Ministerpräsident werden von Thüringen jetzt im September, wenn die Wahlen dort sind. Und gleichzeitig steht er jetzt vor Gericht in Halle, weil er eine verbotene Nazi-Losung benutzt haben soll bei einer Wahlkampfrede in Sachsen-Anhalt. Ist schon ein paar Jahre her, das war glaube ich 2021. Ja. Und da geht es um die verbotene Losung Alles für Deutschland. Das war der Slogan der Sturmabteilung SA damals unter Hitler, paramilitärischer Schlägertrupp damals der Nazis. Und das ist in Deutschland verboten, diesen Slogan zu verwenden. Und er soll das bei einer Rede getan haben. Und deswegen steht er jetzt vor Gericht.
Ja, also es ist schon eigentlich eine krasse Nummer so, dass derjenige, der dieses Jahr, das sagt er auch selber, Ministerpräsident in Thüringen werden will, da jetzt wegen so einer Sache vor Gericht steht. Vielleicht so ein bisschen zur Einordnung, was droht einem da so als Strafe? Also was steht da so im Raum?
Das ist, man würde sagen, im Zeitungssprech kein Kavaliersdelikt. Also es ist schon eine etwas schwerere Straftat. Da kann einem im Extremfall bis zu 3 Jahre Haft bei einer Verurteilung drohen oder Geldstrafe. Höcke ist nicht vorbestraft, deswegen ist das im Grunde jetzt schon, kann man fast sagen, ausgeschlossen, dass der 3 Jahre in Haft geht da. Und das wäre nun wirklich auch der Extremfall. Aber so weit geht das. Also da kann schon was passieren, wirklich.
Jetzt kann man Herrn Höcke ja nicht in den Kopf gucken. Trotzdem beschäftigst du dich ja viel mit der AfD, kennst dich ein bisschen aus. Wie schätzt du das ein? Warum nutzt er solche Sätze? Macht er das aus Versehen? Hat er das schon mal gemacht?
Man muss vielleicht ganz zum Anfang noch den Satz sagen, also er bestreitet, dass er sich strafbar gemacht hat. Er sagt, das war nicht strafbar, was da passiert ist. Es gibt eine Tonaufnahme, soweit ich weiß, davon. Und Höcke hat jetzt auch im Nachgang diesen Slogan auch nochmal indirekt zumindest benutzt. Also der weiß schon, worum es geht. Er sagt, das war nicht strafbar. Warum nutzt er sowas? Wir können da nicht in den Kopf reingucken. Höcke ist Geschichtslehrer, deswegen geht die Staatsanwaltschaft und auch wir können davon ausgehen, dass der weiß, was dieser Slogan bedeutet, wie schwerwiegend das auch ist, wenn man von so einem Mörder, das ist ja ein Mördertrupp gewesen damals, der Leute nicht nur verprügelt, sondern auch getötet hat, politische Gegner gejagt hat damals. Wenn man so einen Slogan benutzt, dann muss man davon ausgehen, man macht sich da möglicherweise gemein mit so einem Gedankengut, mit dem Nazi-Gedankengut von damals. Das wissen wir jetzt zwar nicht, weil wir tatsächlich nicht in den Kopf reingucken können, aber der Verdacht besteht schon, dass er ganz bewusst mit so Nazi-Symbolik oder mit so Nazi-Andeutungen gespielt wird, um da möglicherweise ein Publikum anzusprechen, was da eben so weltanschaulich da in diesen Bereich da reinpasst.
Du hast es gerade schon erwähnt, der hat das jetzt nochmal verwendet. Wir können uns das ja vielleicht nochmal anhören. Wir haben das ja als Audioaufnahme da. Und kannst du noch ganz kurz, woher stammt die Audioaufnahme? Das ist von einer Veranstaltung in Gera?
Genau, aus Gera in Thüringen. Das ist eine Veranstaltung, die nach der Wahlkampfrede, die ursprünglich angeklagt war, die auch jetzt noch angeklagt ist, die später stattgefunden hat. Und da hat er seinem Publikum in Gera jetzt erklärt, er stehe ja vor Gericht und ja, lässt sozusagen.
Wir können mal reinhören, dann wird es am deutlichsten, war glaube ich im Dezember 23.
Ich stehe in einigen Monaten vor der großen Strafkammer des Landes Sachsen-Anhalt, weil ich mal einen Wahlkampfabschluss gemacht habe in einem rhetorischen Dreiklang. Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für.
Also jetzt verwendet er das quasi nochmal. Natürlich lässt er hier das Deutschland vom Publikum sagen, aber also da, also tut er sich damit einen Gefallen? Also ganz ehrlich, wenn er das jetzt nochmal absichtlich verwendet, im Wissen um die Bedeutung, also jetzt kann er ja nicht mehr sagen, er wusste nicht, worum es geht, Das ist ja für den Prozess eigentlich für ihn jetzt nicht förderlich, sage ich mal.
Die Staatsanwaltschaft in Halle hat diesen zweiten Fall sehr, sehr ernst genommen. Den ersten ja sowieso, aber vielleicht sogar noch ein bisschen schwerwiegender als dieser zweite Fall, weil ja Höcke wusste, dass gegen ihn ein Verfahren läuft, ein Ermittlungsverfahren. Mittlerweile jetzt ist auch klar, ein Hauptverfahren steht an. Also er muss sich tatsächlich vor Gericht verantworten. Und in dieser Zeit jetzt nochmal diesen Slogan so indirekt zu benutzen und vor allem sogar noch im Verweis oder mit Verweis auf dieses Verfahren zu benutzen, das ist für die Staatsanwaltschaft offensichtlich das Signal, der Mann, der macht das ganz bewusst. Der spielt ganz bewusst mit dieser Symbolik, der weiß auch jetzt auf jeden Fall, um was es geht. Man kann sich, also er könnte sich jetzt auch gar nicht rausreden, ich wusste nicht, dass das ein strafbarer Slogan ist oder so, wie das jetzt bewertet wird, dass er diesen Slogan selber nicht bis zu Ende gesagt hat. Das ist jetzt eine Sache fürs Gericht. Das ist jetzt, da geht man auf ganz gefährliches, dünnes Eis jetzt, wenn man da anfängt zu prognostizieren irgendwie. Aber das ist auf jeden Fall, sollte es zu einer Verurteilung kommen, mit dick unterstrichen sollte es dazu kommen, das ist auf jeden Fall dann strafschärfend, davon kann man ausgehen.
Ja, was man auf jeden Fall auch sagen kann, dass es ja auch Würdigung vor Gericht erfährt, diese zweite Sache, weil die Staatsanwaltschaft ja gesagt hat, dass sie das sofort mit einbezieht.
Genau, so ganz klar ist das noch nicht. Die haben beantragt, dass das jetzt mit verhandelt wird, als zweiter Fall sozusagen in Halle. Also für den ersten Fall bei dieser Wahlkampfrede in Merseburg, um die es ja ursprünglich ging, da steht jetzt ab 18. April das Verfahren an und die Staatsanwaltschaft Halle möchte, dass auch dieser zweite Fall damit verhandelt wird. Okay. Das ist beantragt beim Landgericht. Das kann jetzt relativ schnell entschieden werden. Und ich würde sagen, als Laie, da spricht alles dafür, das mit zu verhandeln, weil da spart man sich einen Prozess. Es geht im Wesentlichen um die gleiche Sache. Und wir haben drüber geredet, man könnte dann gleich mitverhandeln, dass das ja sozusagen noch eine schwerwiegendere Entwicklung ist in dem gleichen Fall im Grunde.
Jetzt reden wir ja darüber, weil das in Sachsen-Anhalt, in Halle stattfindet, der Prozess. Aber auch abseits davon beschäftigt uns ja auch die AfD hier in Sachsen-Anhalt regelmäßig, vor allem dich, Jan, du sitzt ja viel im Parlament, im Landesparlament. Und die AfD ist zweitstärkste Kraft auch in Sachsen-Anhalt, wird aber auch vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft, soweit ich das in Erinnerung habe. Ne? Ist also irgendwie eine Partei, die ist populär, aber auch gleichzeitig ja radikal. Was bedeutet denn das für dich als politischer Korrespondent in Magdeburg? Wie gehst du mit denen um?
Wir gehen im Grunde mit denen um wie mit allen anderen Parteien erstmal. Also wir gucken uns an, was sind die politischen Inhalte, die die vertreten. Wir gucken, wie bewegen die sich und wie treten die auf im Parlament, wie treten die auf Parteitagen auf. Wir machen das jetzt in dem Wissen, dass die von einem Fünftel oder von einem Viertel der Leute in Sachsen-Anhalt gewählt sind. In Thüringen, wir reden über Höcke, ist es ja sogar ein Drittel. Also das ist eine relevante politische Kraft, die sozusagen auch einen relativ großen Teil der Bevölkerung politisch
vertritt. Das heißt, wenn du von denen was wissen willst, wählst du einfach auch die Nummer, rufst die an, die gehen ans Telefon und ihr könnt ein normales Gespräch führen.
Ja, also im Landtag ist es so, die Fraktion, die hat sowas Ähnliches wie eine Pressestelle, da kann man sich melden, wenn man sozusagen allgemeine Auskunft haben möchte, zum Beispiel zu einem Thema, keine Ahnung, wie sollen Schwimmbäder in Sachsen-Anhalt mit Geld versorgt werden, sodass sie nicht auf dem flachen Land alle zumachen. Das ist ein Fantasiethema jetzt. Okay, das gibt es auch in der Wirklichkeit, aber jetzt nur als Beispiel. Da könnte ich mich da bei denen erkundigen und da kriegt man in aller Regel auch eine Antwort, weil die genauso wie alle anderen Fraktionen auch Zuständigkeiten in der Fraktion, da ist der eine Abgeordnete zuständig für Polizeipolitik, also Innenpolitik, für Sozialpolitik, für Gesundheitspolitik etc. etc. In aller Regel ist das bei uns auch so, wie bei allen anderen Parteien auch. Wir haben meistens auch die direkten Telefonnummern und können uns dann auch melden bei den Abgeordneten direkt und da kriegt man auch in aller Regel eine Auskunft.
Ist das dann so richtig fachlich, sachlich oder kommen die dann immer auch wieder auf Migrationsthematiken, die ja ihre Lieblingsthematiken sind? Ist da also die haben die so richtig auch eine sachliche Ebene?
Ich würde es zweiteilen, die Antwort. Also es ist schon häufig so, dass vieles darauf hinausgeht, kriminelle Ausländer oder möglicherweise sogar allgemein Ausländer sollen dieses Land verlassen. Also die Migrationspolitik, die spielt im Grunde bei fast allem mit rein bei denen. Also häufig geht es dann darum, es wird zu viel Geld für Unwichtiges ausgegeben und das könnte man doch lieber anders verwenden. Also da sind sozusagen Integrationsprojekte dabei, da sind Gender-Gaga-Projekte in großen Anführungszeichen, solche Sachen, die sie kritisch sehen und das könnte man doch alles anders verwenden. Und dann kommt es auf den Typ des einzelnen Abgeordneten, über den wir jetzt sprechen würden, an. Also viele haben sozusagen zwei Gesichter. Das gibt es übrigens auch bei anderen Parteien, aber bei der AfD ist es nun durch die sehr sehr, wie sagt man es, durch die sehr scharfe Rhetorik fällt es noch umso mehr auf. Also die können im persönlichen Gespräch sachlich sein und die können dir auch zeigen, sie haben sich mit einem bestimmten Thema intensiv auseinandergesetzt. Da ist ein sachliches Gespräch möglich und in der Berichterstattung kann sich das dann auch niederschlagen, indem man eben sagt, die AfD sieht das so oder so. Und gleichzeitig sieht man auf Parteitagsreden oder auch im Landtag sehr scharfe Reden, die polemisch sind, die polemisch zugespitzt sind, die sogar noch über die Grenze der Polemik hinaus verletzend sein können, angreifend sein können. Wir haben jetzt gerade aktuell die Debatte in Sachsen-Anhalt, dass im Landtag teilweise gebrüllt wird sogar. Also da haben die Politiker teilweise zwei Gesichter. Da geht beides sozusagen.
Und wenn es dann dazu kommt, du schreibst einen Text zum Beispiel, spielt das dann irgendwie eine Rolle, dass das keine Partei ist wie jede andere, die eben radikale Strukturen hat, die offensichtlich rechtsextrem ist, zumindest in Teilen?
Das spielt schon eine Rolle, weil wir wissen, dass die AfD sehr stark auf Propaganda
einfach. Also schreibst du es dazu oder wie muss ich mir das vorstellen?
Als Einordnung schreiben wir das meistens dazu oder in aller Regel dazu, dass die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft sind, weil man das einfach wissen muss. Die allermeisten MZ-Leser werden das mittlerweile sowieso wissen. Aber das ist schon wichtig, weil das tatsächlich ein qualitativer Unterschied ist zu zum Beispiel zur Linkspartei, zur SPD, CDU. Natürlich, das ist einfach ein Unterschied. Man muss einfach nochmal sich überlegen, was das bedeutet. Der Verfassungsschutz sagt, das ist eine verfassungsfeindliche Partei. Das heißt, die arbeiten aktiv daran, dieses Land oder die politischen Institutionen hier so zu verändern, dass das nicht mehr die demokratische Ordnung wäre, wie wir sie kennen.
Jetzt ist das ja so, wenn man, ich saß auch schon mal in Magdeburg im Parlament und mir ist damals auch aufgefallen, wie krass die Rhetorik doch ist zum Teil. Wenn ich jetzt aber so ein Wahlprogramm lese zum Beispiel oder wenn du dich mit denen inhaltlich austauschst zu irgendeinem anderen Thema, wirkt das oft trotzdem sehr teilweise gemäßigt. Wie ist es denn jetzt? Wie radikal muss ich mir denn die AfD-Mitglieder vorstellen oder die Politiker, die wir in Sachsen-Anhalt haben?
Also ich würde sagen, man muss die Politiker an ihren Taten messen und die Taten sind auch das, was man im Landtag sieht, was die dort machen. Das ist wichtig. Man muss sie natürlich auch am Parteiprogramm messen.
Was meinst du mit Taten? Also
wie sie sich ausdrücken, wie sie auch demokratische Institutionen verächtlich machen, also die Landesregierung verächtlich machen, einzelne Regierungsmitglieder auch persönlich verächtlich machen zum Beispiel oder zumindest immer das an diese Grenze zumindest immer rangehen oder auch politische Konkurrenz verächtlich machen. Das ist das eine. Also ich kann das nicht ausblenden, indem ich sage, ich lese ja das Parteiprogramm, da liest sich das alles ein bisschen softer und ein bisschen nicht ganz so aggressiv. Deswegen blende ich das andere aus. Das kann man nicht machen. Und der Verfassungsschutz, kann man über den Verfassungsschutz viel Kritisches sagen, die arbeiten ja auch so. Die gucken sich alles an. Die gucken sich an, was steht im Parteiprogramm. Die würden wahrscheinlich zum gleichen Fazit kommen wie du, dass das alles ein bisschen gemäßigter und ein bisschen softer ist. Ich würde sagen, das ist ja wahrscheinlich auch Strategie. Viele Leute, die möglicherweise in einer etwas gebildeteren Schicht unterwegs sind, die lesen vielleicht Parteiprogramme, viele machen das nicht, das wissen wir, aber die es machen, die würden dann vielleicht bei so einem Parteiprogramm sagen, das liest sich doch alles ganz gut, das ist doch so ein bisschen wie die CDU früher oder so.
Das haben ja Parteiprogramme oft auch so an sich, dass sie sich sehr gut lesen, aber im Zweifelsfall manchmal ein bisschen unkonkret sind.
Na klar, das ist ja die Strategie und das, was im Parlament oder auf Parteitagsreden passiert, das gehört aber auch dazu. Man muss das einfach auch heute ja sagen, die Leute, die sich in der AfD noch engagieren, die sich diese Parteitagsreden reinziehen, die sich auch im Grunde damit gemein machen, wenn sie dort Parteimitglied sind, da Mitgliedsbeitrag vielleicht auch bezahlen oder so. Das ist, da macht man sich damit gemein, was da auch passiert auf diesen Veranstaltungen.
Wäre das denn auch jetzt, wenn es jetzt zu einer Verurteilung kommt von Höcke, müsste man da nicht eigentlich von der Partei erwarten, dass sie da sich irgendwie mal deutlicher distanziert? Ich meine, das können die jetzt natürlich nicht machen, so kurz vor so einer wichtigen Wahl. Aber das ist ja auch was der AfD oft vorgeworfen wird, dass sie sich eben von diesem, der ehemals Flügel war, den gibt's ja so nicht mehr, aber der immer noch der extrem rechte Ausleger ist, also alles rund um Höcke, dass man da einfach klarer sich distanziert, aber ist im Prinzip nicht zu erwarten, oder?
Die Prognose kann man, glaube ich, machen, das wird nicht passieren. Also gibt es zwei Punkte dazu. A, ist Höcke, glaube ich, mittlerweile wirklich bundesweit der einflussreichste AfD-Politiker, den es gibt. Der gibt den Takt an und gibt den Ton an. Das ist auch, weil wir ja über Sachsen-Anhalt viel reden, auch in Sachsen-Anhalt so. Also die Sachsen-Anhalt-AfD, die ist voll auf Höcke-Linie. Also genauso rechtsextrem wie die Thüringer, aber eben, die stehen auch zu dem persönlich. Wenn man zum Beispiel, früher war es zumindest so, beim Fraktionschef hier in Sachsen-Anhalt zu Oliver Kirchner ins Büro gegangen ist, da standen da Tassen und irgendwelche anderen, mehr oder weniger Fanartikel, da ging es um den Flügel, der von Höcke damals sozusagen geführt worden ist und auch um Höcke persönlich, also die stehen zu dem absolut.
Was war da drauf auf den Tassen? Ein Höcke-Porträt? Also
genau, weiß ich jetzt, glaube ich, Höcke nicht mehr.
Höcke mit Flügeln.
Aber es gab auf jeden Fall mal Merchandise, das will ich jetzt nicht sozusagen dem Büro von damals jetzt zuschreiben, aber es gab mal Merchandise, was in Sachsen-Anhalt auch irgendwie verteilt worden ist, mit einem Höcke-Porträt drauf. Mhm. Das gibt es ja bei keinem anderen Politiker der AfD in Sachsen, in Deutschland, dass das so ein, ich will schon einen Kult sagen, dass da so ein Kult aufgebaut wird. Und das Zweite ist, da ist auch deswegen keine Distanzierung zu erwarten, weil die AfD das mehr oder weniger in Anführungszeichen auch als Auszeichnung einfach sieht. Die bauen ja immer diesen Mythos auf oder diesen Glauben auf, wir werden hier bekämpft von den etablierten Mächten in Deutschland, also nicht nur von der Bundesregierung, weil die den Verfassungsschutz jetzt uns an den Hals jagen oder in Sachsen-Anhalt eben auch so, sondern wahrscheinlich auch die Justiz, die auch versucht, die AfD, die große Oppositionskraft irgendwie klein zu halten. Das ist ja der Mythos, der an der AfD da verbreitet wird und von dem die auch leben, mit dem sie sich auch selbst bestärken auf diesen Parteitagen. Also wenn man vielleicht noch mal ein kurzer Blick zurück. Ich war letzten Monat oder vor zwei Monaten das letzte Mal bei einem Parteitag in Sachsen-Anhalt. Die leben davon, dass die überall nur Feinde sehen und überall wittern, hier droht die nächste Unterdrückung für uns durch die etablierte Politik. Mhm. Ich würde sagen, das ist überhaupt nicht so.
Aber ganz haben Sie da nicht zumindest einen kleinen Punkt, wenn man zum Beispiel die parlamentarischen Sachen da sieht, dass zum Beispiel kein Vizepräsident des Landtags von der AfD, also das ist ja so parlamentarische Geflogenheit, da immer nicht den Vize zu wählen. So ein Kleinpunkt habe ich manchmal das Gefühl, haben sie schon, auch wenn das natürlich Gründe hat, warum die Leute da nicht gewählt haben.
Ja, interessante Frage. Es gibt viele Leute, die das so sehen. Das ist ein sehr schmaler Grat. Sagt man jetzt als CDU-Politiker, SPD-Politiker, Grünen-Politiker, Linken-Politiker, FDP, sagt man, okay, weil die im Parlament sitzen,
vielleicht noch ganz kurz, man muss dazu sagen, es gibt Vize-Landtagspräsidenten und eigentlich steht der zweitgrößten Partei einer zu und konsequent wird der vom Parlament nicht gewählt sozusagen. Er müsste ja gewählt werden, aber das Parlament verweigert sich dem mit Stimmenmehrheit eben immer wieder und es ist irrwitzig, wie viele sich da, also quasi fast jeder aus der Fraktion der AfD hat sich für diesen Posten schon einmal beworben. Und es wird immer nicht gewählt.
Sozusagen. Genau, und es gibt sozusagen den Konsens unter den anderen Fraktionen, mehr oder weniger einen AfD-Mann einfach nicht zu wählen. Da kann man jetzt sagen, ja, das ist ja unfair. Das wäre jetzt sozusagen die These, die du jetzt gerade zumindest vorgetragen hast, dass das Kritiker so sehen können. Oder man könnte sagen, das Parlament hat auch das Recht, sich zu verteidigen gegen undemokratische Kräfte. Und da kann man zu dem anderen Ergebnis kommen, nämlich zu dem, den nicht zu wählen. Kann man so und so sehen. Das ist ein ganz schmaler Grat und natürlich das befeuert natürlich diesen Opfermythos, der da intern da herrscht.
Das ist aber ein gutes Stichwort, finde ich, weil wir gucken ja auch auf Höcke derzeit so genau, weil in Ostdeutschland, also in Sachsen, Brandenburg und vor allem in Thüringen demnächst Landtagswahlen anstehen. Und mich persönlich hat immer beschäftigt, okay, der Verfassungsschutz beobachtet die AfD in vielen Ländern. Und dass das bei den Menschen bei den Wählern offensichtlich keinen großen Effekt hat. Also die Zustimmung zur AfD ist seitdem nicht gesunken, obwohl das ja eigentlich ein großer Schritt ist, wenn Abgeordnete mit geheimdienstlichen Mitteln überwacht werden können und eine Partei ja als demokratiefeindlich quasi abgestempelt wird. Warum ist das so?
Gute Frage. Fehlt mir auch noch die Antwort. Der Befund ist auf jeden Fall total richtig. In Sachsen-Anhalt ist es ja sogar so, nach der Einstufung als rechtsextrem sind die Mitgliederzahlen hochgegangen. Also nicht nur die Wählerzahlen oder nicht die Wählerzahlen, sondern die Mitgliederzahlen. Das heißt, das sind Leute, die sich einen Mitgliedsausweis oder ein Parteibuch da besorgt haben für die AfD, weil die A, offensichtlich die Überzeugung haben, das ist eine richtige Politik, die verfolgen, und B, machen die das, obwohl die wissen, dass die vom Geheimdienst überwacht werden, so dass sie auch selbst sogar in den Fokus geraten könnten eines Geheimdienstes. Das wird jetzt nicht bei jedem einzelnen Mitglied so sein, dass 24/7 Sandy abgehört wird. Aber theoretisch gibt's halt die Gefahr schon. Mhm. Das heißt, der Befund, ich kann den nur unterstützen, das ist so. Ich habe auch gedacht, bevor das so war, dass die AfD in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestuft worden ist oder sogar noch diese Vorstufe, wo es eine Prüfung gab, einen Verdachtsfall, wo der Verfassungsschutz gesagt hat, es gibt hier einen Befund, dass es rechtsextreme Strömungen gibt, aber wir sind uns noch nicht 100% sicher, ob die schon übernommen haben in der ganzen Partei. Ich dachte schon, diese Vorstufe wird so viele Wähler abschrecken und so viele Leute abschrecken, sich mit dieser Partei irgendwie auseinanderzusetzen. Das ist nicht so. Warum ist das so? Keine Ahnung. Ich glaube, also eine, das ist möglicherweise nur ein kleiner Teil, aber eine Erklärung könnte sein, dass durch soziale Netzwerke, also Internetnetzwerke, es eine derart starke Polarisierung in der Meinungsbildung in Deutschland mittlerweile gibt, so ähnlich wie das auch in den USA seit etwas längerer Zeit noch zu beobachten ist, dass sich Leute mehr und mehr in so einer Art Informationsechokammern befinden. Das heißt, die haben nur noch Kontakt mit Leuten, die so denken, wie sie auch selbst denken. Und ich kann mir vorstellen, nur als letzter Punkt noch dazu, dass das so ein bestärkender Effekt ist, wenn du gar nicht mehr andere Meinungen hörst und gar nicht mehr die Möglichkeit auch hast, dich in deinem eigenen Denken zu korrigieren, wenn sich das einmal so festgesetzt hat. Wir gegen den Rest der Welt und wir sind die Einzigen, die hier mit Unterdrückung versucht werden, irgendwie klein gehalten zu werden, dass das möglicherweise so eine starke Kraft ist, wo es dann am Ende egal ist, ob du beobachtet wirst als Partei oder nicht.
Und so ein Gerichtsurteil, was jetzt in Halle irgendwann fallen wird, meinst du, dass dieser ganze Prozess um Björn Höckes Aussagen irgendwie Folgen haben wird? Zum Beispiel für die Landtagswahl in Thüringen?
Ich glaube nicht, weil so viel bekannt ist und diese Grenze, wo man sagen würde, das ist ja wohl eine rechtsextreme Partei, die wähle ich jetzt nicht, die ist ja schon längst da, die ist schon seit Jahren überschritten, gerade in Thüringen. Thüringen war der erste Landesverband, der als rechtsextrem eingestuft worden ist. Und es gibt ja auch ein Gericht, das sagt, man kann Björn Höcke als Faschisten bezeichnen. Ich glaube nicht, dass das jetzt einen Unterschied macht, was halt schon eine Besonderheit ist, aber das ist jetzt eher sozusagen für uns als Beobachter interessant, dass es das erste Mal sein kann, dass ein Ministerpräsident gewählt wird, der Monate vorher irgendwie verurteilt worden ist, möglicherweise, weil er einen verbotenen Nazi-Slogan bewusst benutzt hat.
Das wäre schon eine harte Nummer.
Das wäre krass. Mhm.
Genau, okay, dann wir wollen eigentlich immer mit was Positivem schließen. ich glaube, der Ausblick so ein bisschen auf die Wahl, die es da gibt, das ist jetzt nichts Positives oder so, aber ich glaube...
Ist ja völlig offen, wie das ausgeht. Also da erstmal wissen wir nicht, ob die Prognosen so stimmen, ob das 30%, 30 plus für die AfD sind. Das kann auch niedriger sein. Und dann gibt es auch immer noch eine große Masse von Wählern, die irgendwas anderes wählen wahrscheinlich. Ist, glaube ich, zu früh, da Prognosen zu machen jetzt.
Genau. Okay.
Das taugt uns auch, oder?
Genau. Und wir wissen ja aus Sachsen-Anhalt, welche Dynamiken so eine Wahl dann noch nehmen kann, wenn vielleicht viele Leute das als Gefahr empfinden, dass die AfD stärkste Kraft werden könnte. Insofern, Jan, du warst der erste Gast in unserem Podcast. Wir danken dir sehr für deine Beteiligung hier. Sehr fundiert natürlich. Danke dafür. Und dann machen wir in 2 Wochen weiter. Und natürlich werden wir auch nochmal wahrscheinlich auch den Höcke-Prozess nochmal aufnehmen mit dem Podcast. Und vielleicht gibt es dann quasi noch einen weiteren Teil mit Jan. Also mit Jan auf jeden Fall, aber vielleicht auch zum Höcke-Prozess.
Jan, vielen Dank. Und an alle anderen, ja, bis zum nächsten Mal.
Abonniert den Podcast, sowas müssen wir auch mal noch sagen.
Ah, genau, sowas sagt man, ne?
Ja, unbedingt abonniert den Podcast.
Hinter den Headlines.
Auf welchen Wegen auch immer. Also vielen, vielen Dank und ciao, ciao.
Tschüss.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.